Also angeblich sollte es sie ja nicht mehr geben, die Arbeiterklasse. Aber verräterisch ist natürlich schon der Aufwand, mit der betrieben wird, um dieser Behauptung ihres Verschwindens einen Schein von Plausibilität zu geben. Tatsache jedenfalls ist, dass sowohl die bürgerlichen Sozialwissenschaften sich ebenso wie marxistisches Denken sich intensiv mit der Arbeiterklasse beschäftigen, wenn natürlich auch gewissermaßen mit entgegengesetzten Ambitionen. Die einen wollen ja sozusagen intellektuell beschwören, dass von den Lohnabhängigen keine Gefahr für die bürgerliche Gesellschaft mehr ausgeht, während die Marxisten an ihrer traditionellen Auffassung festhalten, dass die Arbeiterklasse das Negationsprinzip der bürgerlichen Gesellschaft ist. Die Behauptung, dass die Arbeiterklasse nicht mehr existiert, kann sehr wohl sich auf einige gesellschaftliche Trends berufen. Es hat soziostrukturell in den letzten Jahrzehnten gewaltige Veränderungen gegeben, aber diese Trends werden von der bürgerlichen Ideologie, von den bürgerlichen Sozialwissenschaften verabsolutiert und zu den Behauptungen verdichtet, dass die materielle Produktion mittlerweile innerhalb des Wirtschaftsgeschehens an den Rand gedrängt wäre und deshalb die Metropolenländer mehr oder weniger einen sogenannten postindustriellen Charakter besäßen. Und aus diesen Grundannahmen, die mal mehr, mal weniger gründlich belegt werden, wird dann die Behauptung abgeleitet, dass die produzierende Klasse, wenn auch nicht ganz verschwunden, aber eben doch weitgehend an den Rand des wirtschaftlichen Geschehens gedrängt worden wäre. Im Kern geht es natürlich darum, vergessen zu lassen, dass die Ausbeutung der Lohnabhängigen nach wie vor von fundierender Bedeutung für die bürgerliche Gesellschaft ist. Und auch ein Blick auf die Faktizität sollte eigentlich zur Vorsicht gemahnen, denn die Fakten sprechen eine ganz andere Sprache als die Theorien über postindustrielle Gesellschaften vermuten lassen. Tatsache ist, dass allen Veränderungen zum Trotz im produktiven Sektor nach wie vor ein Drittel aller Lohnabhängigen beschäftigt sind. Das ist eine Tatsache, die von niemandem ernsthaft bestritten wird. Da kann man zunächst mal schon recht ironisch drauf reagieren und sagen, also eine aussterbende Klasse würde sich sozialstatistisch ganz anders präsentieren, nicht? Als eben eine Gruppe, die immerhin ein Drittel der Beschäftigten ausmacht und die trotz aller Differenzierungen immer noch die größte und nicht nur die größte, sondern auch die homogenste soziale Gruppe darstellt. Aber unbestreitbar ist natürlich die Tatsache, dass die gerade innerhalb der industriellen Kernbereiche es in den letzten Jahrzehnten vielfältige Veränderungen stattgefunden haben. Die Arbeiterklasse war und ist immer noch einem dramatischen Umgestaltungsprozess unterworfen. Und zwar deshalb, und das muss für uns Linke besonders deutlich betont werden, weil tiefgreifende, veränderte Verwertungsbedingungen des Kapitals zu diesen tiefgreifenden Veränderungen innerhalb des Systems kapitalistischer Arbeitsteilung geführt haben. Zum Beispiel ist die Arbeitsteilung, hat sie sich internationalisiert. Das ist ja unter dem Begriff der Globalisierung abgehandelt worden und das ist euch allen bekannt. Infolge dieser Internationalisierung der Arbeitsteilung sind tatsächlich in den kapitalistischen Hauptländern industrielle Arbeitsplätze abgebaut worden. Aber Diese Arbeitsplätze sind nicht verschwunden, sondern in anderen Weltregionen neu entstanden. Faktisch ist heute das Industrieproletariat die global am stärksten wachsende Klasse. Sie ist noch nicht die größte Klasse, also die Bauern stellen sicherlich rein quantitativ einen größeren Block dar. Aber die Industriearbeiterklasse ist eine wachsende Klasse und eine Klasse mit zunehmender Bedeutung. Wenn wir uns zum Beispiel die Entwicklungen in China angucken, dann können wir zum Beispiel feststellen, dass sich dort nicht nur eine ganz andere Art von Arbeiterklasse konstituiert, als es sie in den letzten Jahrzehnten gegeben hat und vor allem diese Arbeiterklasse auch konfliktbereit ist. Selbst die offiziösen chinesischen Statistiken sprechen von jährlich 200.000 Arbeitskämpfen in China. Auch da kann ich also doch mal ironisch sagen, eine absterbende Klasse würde sich also anders politisch artikulieren, als es also in diesem Falle die chinesische Arbeiterklasse macht. Welche Konsequenzen sich natürlich perspektivisch daraus ergeben, dass in den gegenwärtigen Freibeuterzonen des Kapitals sich eine neue handlungsfähige und auch konfliktbereite Arbeiterklasse konstituiert hat. Das steht natürlich auf einem anderen Blatt und wäre auch ein eigenes Thema. Aber wenn wir über Arbeiterklasse heute reden, sollte das zumindest erwähnt werden. Im Rahmen der vom Kapital vorangetriebenen Umgestaltungsprozesse hat tatsächlich auch die Bedeutung von Dienstleistungen zugenommen. Wenn also von der postindustriellen Gesellschaft geredet wird, dann wird gleichzeitig also auch gesagt, dass der eigentliche Charakter der imperialistischen Hauptländer der von Dienstleistungsgesellschaften wäre. Ohne Frage, diese Dienstleistungen haben zugenommen, aber natürlich ist dadurch die Arbeiterklasse nicht verschwunden. Die angeblich postindustriellen Gesellschaften sind nach wie vor Industriegesellschaften und die materielle Produktion und natürlich die Ausbeutung lebendiger Arbeit ist der Dreh- und Angelpunkt des wirtschaftlichen Geschehens. In den soziologischen Lehrbüchern und auch in mancher linken Diskussion wird davon ausgegangen, dass es mittlerweile 2/3 aller Beschäftigten sind, die diesem Dienstleistungssektor zuzurechnen sind und die besonders klugen Wanderprediger der postindustriellen Gesellschaft, nämlich die Hart und Negris und wie sie alle heißen, sagen dann also auch tatsächlich noch, dass Dienstleistung sich in der Hauptsache durch Immaterialität kennzeichnen würde, also der eigentliche Kern des Produktionsprozesses in den Metropolenländern einen immateriellen Charakter hätte. Aber wenn man das überhaupt als Irrtum anerkennen will, dann ist es ein Irrtum von geradezu absurden Ausmaßes. Denn wenn wir uns die Zahlen angucken, dann haben wir es zunächst mal, wie schon erwähnt, mit diesem 1/3 zu tun, die unmittelbar in der materiellen Produktion tätig sind. Aber, und jetzt wird es spannend, ein weiteres Drittel, das war den Gepflogenheiten nach der Dienstleistungskategorie zugeschlagen wird, aber dieses weitere Drittel ist unmittelbar der materiellen Produktion zugeordnet. Und zu diesen sogenannten Dienstleistungen gehören mittlerweile viele Tätigkeiten, die früher als Produktionstätigkeiten kategorisiert worden sind. Zum Beispiel ausgelagerte Lagerhaltung wird heute sozialstatistisch als Dienstleistungen kategorisiert und so behandelt, als ob die Lagerhaltung überhaupt nichts mit dem materiellen Produktionsprozess zu tun hat. Aber auch durch die technologischen Veränderungen hat es einige interessante Transformationen und Überschneidungen gegeben. Wer heute zum Beispiel in einem Verlagshaus Texte am Computer formatiert und sie in einem druckfertigen Zustand untersetzt, wird eben nicht mehr als Drucker bewertet und als Drucker angesehen, sondern als Dienstleister, obwohl die Tätigkeit in ihrer Kernstruktur sich in nichts von der traditionellen Tätigkeit des Druckers unterscheidet. Oder ein anderes Beispiel, wer einen Computer, also die Hardware, fertigt, der wird selbstredend als Produktionsbeschäftigter klassifiziert. Wer aber das fertige Produkt programmiert, die Software implantiert, den Computer also letztlich in einen gebrauchsfertigen Zustand versetzt, wird statistisch als Beschäftigter im Dienstleistungsbereich geführt. Wir sehen an diesen Beispielen zunächst einmal, wie industrielle Arbeit sich verändert hat. Und wir können sagen, dass sie also nicht weniger industrielle Arbeit ist als in der Vergangenheit, auch wenn einige Dinge dazu gekommen sind. Und dass es vor allen Dingen auf der gegenwärtigen Stufe der industriellen Produktion die Unterscheidung von materieller und immateriellen Bestandteilen immer weniger Sinn macht, weil diese Dinge sich überkreuzen, weil es einfach jede Menge Überschneidungseffekte gibt. Die Grenzen verschwimmen, etwa durch die Installation von Programmen unmittelbar in die Chips-Hardware, direkt während der Herstellung. Also, wir haben es hier mit materiellen Produkten zu tun, die tatsächlich einen Anteil von Immaterialität sozusagen haben, aber keines dieser Elemente kann ohne das andere existieren. Viele Prozesse, die für die führenden kapitalistischen Gesellschaften charakteristisch sind, also viele Produktionsprozesse, verschmelzen in ihrem Informationsgehalt untrennbar mit den materiellen Grundlagen des Produkts. Und die materiellen Grundlagen, die sind immer noch sozusagen, haben immer eine Trägerfunktion noch, nicht? Also die Software ist ohne Hardware sinnlos und es macht überhaupt keinen Sinn, das eine gegen das andere auszuspielen. Wir sind bei dieser ganz knappen Skizze der aktuellen Strukturen der Arbeitswelt an einem Punkt angelangt, der es uns ermöglicht festzustellen, dass nur dann, wenn die Arbeiterklasse definitorisch auf ihre industrielle Kernstruktur, also auf ihre historische Gestalt festgeschrieben wird, die Rede von ihrer Bedeutungsabnahme tatsächlich eine gewisse Plausibilität besitzt. Aber dieser Sichtweise liegt ein großes Missverständnis zugrunde. Und sie entspricht vor allen Dingen nicht einem entwickelten marxistischen Verständnis. Denn sie ignoriert den spezifischen Charakter gesellschaftlicher, und das heißt ja kapitalistischer, Arbeitsteilung, die immer dadurch charakterisiert war, dass die Grenzen zwischen produktiver und reproduktiver Arbeit verschwimmen, sich überschneidend, auch wenn sie nicht grundsätzlich aufgehoben werden. Darauf hat, ja, man muss fast sagen, in überraschender Deutlichkeit auch Marx schon im Kapital hingewiesen. Es gibt bei Marx, wer sich mal also der Lektüre von Marx ausgesetzt hat, immer wieder Stellen, die so überraschend sind, weil er Dinge, die in seiner Zeit also kaum in Umrissen zu erkennen waren, in einer Deutlichkeit und einer Klarheit gesehen hat, dass man sich wirklich fragt, also ist das nur ein Zufall, dass wir das jetzt so verstehen, oder hat er das wirklich schon antizipiert? Und hinsichtlich dieses besonderen Charakters der kapitalistischen Arbeitsteilung gibt es folgenden Satz im Kapital, im ersten Band. Um produktiv zu arbeiten, ist es nicht mehr nötig, selbst Hand anzulegen. Es genügt, Organ des Gesamtarbeiters zu sein, irgendeine Unterfunktion zu vollziehen. Wir werden gleich noch sehen, wie wichtig für die Definition der Arbeiterklasse als politisches Handlungsobjekt diese definitorische Klarstellung ist. Denn Bestandteil des Gesamtarbeiters zu sein, bedeutet natürlich auch, strukturell handlungsfähig zu sein, nämlich nach dem alten Motto der Arbeiterbewegung, alle Räder stehen still, in Konfliktsituationen Sand ins Getriebe der Kapitalverwertung streuen zu können. Das macht ja den besonderen Charakter der Arbeiterklasse aus. Deshalb hat Marx und haben Engels und haben Lenin die Arbeiterklasse als Negationsprinzip der bürgerlichen Gesellschaft begriffen. Wenn heute in den industriellen Kernbereichen nur 3 Tage gestreikt wird, hat das eben ganz andere gesellschaftliche Konsequenzen, als wenn die Lehrer 3 Monate zu Hause bleiben. Nicht? Wenn man also nach Arbeiterklasse, wenn man nach der politischen Rolle irgendeiner Gruppe fragt, dann muss man fragen, also welche Hebelwirkung hat haben ihre Kampfaktionen. Und deshalb, die Arbeitslosen, wie du gesagt hast, gehören ohne Frage zur Arbeiterklasse, aber sie sind natürlich politisch auch gelähmt, weil sie keine gesellschaftliche Position mehr einnehmen, von der aus sie, um das mal so salopp zu sagen, dem Kapital weh tun können. Dass es ein Bewusstsein der gemeinsamen Interessenlage geben muss, das steht auf einem anderen Blatt. Ich habe das jetzt nur unter dem politisch-strategischen Gesichtspunkt gesagt. Es ist natürlich die Beschäftigung mit der Frage, unter welchen Bedingungen sich die Handlungsmöglichkeiten der Arbeiterklasse am besten ergeben, zur Hauptaufgabe der marxistischen Beschäftigung mit der klassengesellschaftlichen Strukturierung im Allgemeinen und mit der Arbeiterklasse im Besonderen. Und diese Aufgabe kann natürlich nur durch konkrete Analyse der Verhältnisse in der Arbeitswelt geleistet werden. Ein allgemeiner Begriff vom Kapital und von dem strukturellen Verhältnis zwischen Kapital und Arbeit ist natürlich unabdingbar, aber dieses allgemeine Verständnis reicht nicht aus, um die klassengesellschaftliche Realität zu begreifen. Ich muss also dieses allgemeine Schema zum Anlass nehmen und immer wieder die Realität konkret zu analysieren. Weder ein allgemeiner Begriff von Arbeiterklasse noch statistische Spiegelfechtereien reichen aus, um dieses realistische Verständnis der gesellschaftlichen Verhältnisse, vor allen Dingen der gesellschaftlichen Machtverhältnisse zu gewinnen. Wenn wir uns die Verhältnisse konkret angucken, wenn wir auch die Veränderungen zur Kenntnis nehmen, dann bekommen wir auch einen Begriff davon, in welcher Weise sich die Arbeiterklasse oder nehmen wir ruhig den erweiterten Begriff, die lohnabhängigen Klasse verändert hat. Um es ganz konkret zu machen. Eine Krankenschwester gehört zwar nicht im traditionellen Sinne zur Arbeiterklasse. Jedoch ist sie als Mitglied der lohnabhängigen Klasse in größeren Betriebseinheiten des Gesundheitswesens ebenso in einem hohen Maße aktionsfähig. Und das haben die sozialen Kämpfe in den letzten Jahren gezeigt, wie die Mitarbeiter der Müllabfuhr oder die Lohnabhängigen in den Nahverkehrsunternehmen oder bei der Deutschen Bahn. In diesen Wirtschaftsbereichen, die ja seit einigen Jahren im besonderen Maße im Visier von Privatisierungsstrategien stehen, wird zwar kein Mehrwert geschaffen, jedoch dient die Arbeitskraft der dort Beschäftigten den Investoren zur Aneignung von Teilen der gesellschaftlich erzeugten Mehrwertmasse. Und das ist ein höchst konfliktbeladener Prozess. Denn Privatisierung ist ja immer synonym, ist gleichzusetzen mit Verschlechterung der Arbeitsbedingungen, Erhöhung des Leistungsdrucks und der Reduktion mehr oder weniger des Einkommensniveaus. Und das ist auch der Grund, weshalb in der letzten Zeit gerade die Belegschaften in diesen Bereichen deutlich ihre Konfliktbereitschaft und auch ihre, das ist also genauso wichtig, ihre Konfliktfähigkeit demonstriert haben. Es gibt natürlich überhaupt keinen Anlass, aufgrund der Bedeutungszunahme dieser neuen Segmente der lohnabhängigen Klasse zu ignorieren, wie zentral die Stellung der klassischen Industriearbeiterschaft innerhalb der kapitalistischen Gesellschaft immer noch ist. Und es gibt auch überhaupt keinen Grund, die einen Segmente gegen die anderen Segmente der lohnabhängigen Klasse auszuspielen. Jedoch, im Gegenteil, durch die eingetretenen strukturellen Veränderungen ist sogar die Notwendigkeit von Allianzen, Bündnissen und Zusammenschlüssen der verschiedenen Segmente der lohnabhängigen Klasse gewachsen. Grundsätzlich möchte ich vorschlagen, hinsichtlich des strukturell handlungsfähigen Segmente abhängiger Beschäftigung vom Kern der lohnabhängigen Klasse zu sprechen. Den meisten von euch wird ja dieser alte Begriff Kern der Arbeiterklasse bekannt sein. Ursprünglich ist damit also die klassische Industriearbeiterschaft gemeint. Aber in dem Maße, wie sich gerade durch die Privatisierungsprozesse sich die lohnabhängige Klasse insgesamt verändert hat, ist die Bedeutung auch hinsichtlich ihrer Kampfkraft dieser anderen Segmente gewachsen. Zu diesem Kern der lohnabhängigen Klasse gehören, das wäre sozusagen ein Definitionsversuch, all jene, die aufgrund ihrer objektiven Arbeitssituation fähig sind zu streiken. Und wir haben eben in den letzten Jahren erlebt, dass eben auch die Beschäftigten im Gesundheitssektor, hier bei der Charité sogar die Ärzte gestreikt haben und das Pflegepersonal allemal in der Lage ist zu streiken. In diesem Begriff Kern der lohnabhängigen Klasse sind natürlich auch die Industriearbeiter, also die traditionell als Klassenkern angesehen wurden, eingeschlossen. Die übrigen Klassensegmente jedoch nur, insofern die Struktur ihrer Arbeitsplätze sich industriellen Standards annähert, beziehungsweise ihre Arbeitssituation durch ein Mindestmaß an Kollektivität gekennzeichnet ist, also sie strukturell die Fähigkeit zu Arbeitskämpfen besitzen. Demzutrotz kommt natürlich bei den Prozessen der Klassenformierung den Beschäftigten in den Zentren des Industriesystems immer noch eine besondere Bedeutung zu. Und einfach deshalb, weil trotz aller Aufsplittungstendenzen und betrieblichen Veränderungen dort immer noch, nämlich im Industriebetrieb, die besten Voraussetzungen für solche Konstitutionsprozesse gegeben sind. Zuallererst deshalb, weil in den industriellen Kernbereichen das alltägliche Drama der Ausbeutung der Arbeitskraft in besonderer Intensität ausgetragen wird. Wenn man so ein bisschen älter ist und noch prosperitätskapitalistische Zeiten erlebt hat, hat man sich also auch Marxist gar nicht mehr vorstellen können, dass wirklich das Kapital keine Grenzen in seiner Maßlosigkeit der Ausbeutung kennt. Es wird heute den Kollegen in den Industriebetrieben im Sommer die kostenlose Flasche Mineralwasser wieder vorenthalten. Es wird der kostenlose kalte Tee vorgehalten. Das besonders Interessante an solchen Geschichten ist, dass das ökonomisch keinen Sinn macht. Es geht dort ums Prinzip. Jeder Mensch müsste eigentlich wissen, aber ob sie es heute noch wissen, ist vielleicht auch dahingestellt, dass dadurch die Produktivität sinkt, wenn man den Arbeitern nicht zu essen oder im Sommer nicht zu trinken gibt. Und trotzdem macht man es, nicht? Und wir Älteren hätten uns vor 20 Jahren das nicht vorstellen können, dass dieser Kapitalismus wirklich sein ganz gewöhnliches, brutales Gesicht wieder zeigt. Also das wirklich nur als ein Beispiel, dass eben den Industriebereichen, da wird wirklich um den Cent Stundenlohn gefeilscht, dass es berechtigt ist zu sagen, dass der industrielle Betrieb immer noch der zentrale Ort der gesellschaftlichen Auseinandersetzung ist. Und er ist natürlich der zentrale Ort der gesellschaftlichen Auseinandersetzungen, weil in seiner Struktur der archimedische Punkt der Macht des Kapitals ist. Also archimedische Punkt bedeutet, das ist eine Geschichte von des Archimedes, der gesagt hat, also ich, wenn man mir sagt, wo der zentrale Punkt des ganzen Weltgeschehens ist, dann kann man mit reiner Muskelkraft die ganze Erde aus den Angeln heben. Und es ist tatsächlich so, dass wer die Macht in den Betrieben hat, auch die Macht in der Gesellschaft hat. Und trotz aller Veränderungen gibt es überhaupt keinen Grund, an dieser, naja, man kann fast sagen, historischen Erfahrungsregel zu zweifeln. Diese Konflikthaftigkeit der betrieblichen Verhältnisse drückt sich auch immer noch, trotz aller Überlagerungen, trotz aller ideologischen Täuschungen und Selbsttäuschungen im Gesellschaftsbewusstsein der dort Beschäftigten aus. Alle einschlägigen Untersuchungen, die sich überhaupt noch mit diesen Fragen auseinandersetzen, belegen, dass das Bewusstsein von Lohnabhängigen weitgehend durch ein Schema geprägt ist, durch das die Gesellschaft in ein Oben und Unten eingeteilt wird. Es ist zwar sozusagen in den letzten Jahren die Kategorie der Mitte hinzugekommen, aber das ist meistens nur ein hilfloser Versuch, zu demonstrieren, dass man selbst noch nicht ganz unten ist, weil ja heute unten zu sein nun tatsächlich ja schon etwas sehr, sehr Problematisches ist, nicht? Das wäre aber ein eigenes Thema. In der großen Struktur ist es so, in der groben Struktur, dass also das Bewusstsein der industriell Beschäftigten, der meisten Lohnabhängigen immer noch relativ realistisch die antagonistische Gesellschaftsstruktur widerspiegelt. Und überraschenderweise ist das auch in jenen Bereichen einer angeblich neuen Arbeitswelt der Fall, wo es ja Kooperationsstrukturen gibt, wo es einen sogenannten marktvermittelten Leistungsdruck gibt und die Beschäftigten gezwungen sind, vom unternehmerischen Standpunkt aus zu denken. Und trotzdem existieren dort sehr profilierte Konfliktwahrnehmungen, die sich nicht grundlegend von einem traditionellen Arbeiterbewusstsein unterscheiden. Aber dieser Realismus in den Gesellschaftsbildern ist noch kein Klassenbewusstsein. Das muss man also auch in aller Deutlichkeit sagen. Jedoch als Konfliktbewusstsein ist es eine Vorstufe davon. Aber ob aus diesem Konfliktbewusstsein wirklich Klassenbewusstsein wird, das ist eine Frage der politischen Arbeit und der politischen Vermittlung. Es ist, so kann man verallgemeinert sagen, Resultat der ideologischen Kräfteverhältnisse, welche politische Bedeutung diese klassenspezifischen Konflikterfahrungen gewinnen. Auf einen Nenner gebracht bedeutet das natürlich, dass die Selbstaufklärung der Klasse organisiert werden muss. Leider ist das nicht mehr allen Kräften, die in der Tradition dieses Denkmusters stehen, heute eine Selbstverständlichkeit. Auch in der DKP wird mittlerweile darüber diskutiert, ob solche Vermittlungsleistungen noch heute nötig werden. Es wird zum Beispiel auf das hohe Qualifikationsniveau der Arbeiterklasse hingewiesen. Aber das halte ich schon, alleine diese Klassifizierung und diese Blickweise halte ich für sehr, sehr problematisch. Man kann sehr viel über das Qualifikationsniveau der heutigen Lohnabhängigen sagen. Aber wie es auch immer strukturiert ist und wie es zu klassifizieren wäre, es sind in der Regel nur beschränkte fachliche Qualifikationen. Es gehört heute also für jeden Facharbeiter natürlich dazu, mit dem Computer umgehen zu können. Aber das ist natürlich nicht gleichzusetzen mit einem realistischen Verständnis über die gesellschaftlichen Zusammenhänge. Und dieses Bewusstsein, das ist in der Regel unterentwickelt und ich würde sogar sagen, gegenüber dem Aufklärungsniveau der Arbeiterklasse vor 80 oder vor 100 Jahren befinden wir uns auf einem historischen Tiefstand. Und das ist natürlich kein Wunder, denn Kulturen kritischen Wissens existieren kaum noch und die kollektiven Zusammenhänge der Arbeiterklasse, die früher eine wichtige Vermittlungsfunktion von klassenspezifischen Orientierungen hatte, sind aufgebrochen, um das ganz, ganz milde zu sagen. Es gibt natürlich Arbeiter, die politisch gebildet sind, die sogar ein profiliertes marxistisches Wissen besitzen, aber wer will behaupten, dass das repräsentativ sei? Tatsache ist, und das müssen wir einfach zunächst einmal vorbehaltlos zur Kenntnis nehmen, auch wenn wir es nicht akzeptieren können, die Arbeiterklasse liest Bildzeitung. Das sage ich, und das wird euch vielleicht überraschen, ohne besondere Wertung, weil ich die Prägekraft des Medienapparates für nicht so nachdrücklich und so unfassend halte, wie das oft in linken Zusammenhängen oft geschieht. Es ist nun bei linken Diskussionen ja so, ihr kennt das alle, wenn drei Linke sich unterhalten, streiten, diskutieren, also wenn es gut geht, kristallisieren sich vier Meinungen heraus, meistens sogar fünf. Wenn Sie aber über den Medienapparat reden, da sind Sie alle einer Meinung, dann geschieht fast sowas wie ein säkulares Pfingstwunder. Oft hat man dann den Eindruck, dass das nur dazu dient, die eigenen Versäumnisse zu rationalisieren, dass man nun endlich den Schuldigen dafür gefunden hat. Ohne Frage ist fatal, was durch den Medienapparat vermittelt wird. Die desorientierende Wirkung kann nicht unterschätzt werden. Aber es gelingt dem Medienapparat und auch der Bildzeitung nicht, diese alltäglichen Konflikterfahrungen zu verdrängen. Aber er sorgt natürlich dafür, der Medienapparat, dass die Betroffenen nicht mehr in der Lage sind, das, was sie erleben und was sie bedrängt, in angemessenen Begriffen zu beschreiben. Nicht? Und da hat natürlich der Medienapparat eine destruktive Wirkung, aber die kann er natürlich nur haben, weil diese Kulturen kritischen Wissens nicht mehr vorhanden sind. Deshalb bleibt die Vermittlung solcher Fähigkeiten die Aufgabe einer kommunistischen Partei. Damit ist keine konkrete gemeint, sondern ist sozusagen hier das historische Prinzip gemeint. Wenn Sie sich dieser Aufklärung, und da meine ich natürlich dann wieder eine konkrete Partei damit, wenn Sie sich dieser Aufgabe entzieht, dann setzt sie Ihre Existenzberechtigung aufs Spiel. Es ist natürlich eine drängende Frage, und von dort her macht natürlich die Diskussion auch in der DKP ihren Sinn, welche Formen heute entwickelt werden müssen, damit diese Aufklärung der Klasse vorangetrieben werden kann. Und ich denke, dass wir uns alle, egal aus welchen Gruppen wir kommen und welche Arbeit wir konkret machen, dass wir uns eingestehen müssen, noch nicht die richtigen Worte und Mittel gefunden zu haben, wie die notwendige Profilierung des in der Substanz kritischen Gesellschaftsbewusstseins was wir in dieser Hinsicht leisten müssen. Aber die objektiven Schwierigkeiten rechtfertigen natürlich nicht, an der Notwendigkeit zu zweifeln. dass ein profilierter Beitrag zur Entwicklung des Klassenbewusstseins geleistet werden muss von jenen Kräften, die sich immer noch der Gesellschaftsveränderung verpflichtet fühlen. Das ist besonders deshalb von dringender Notwendigkeit, weil natürlich wir mit der Tatsache konfrontiert sind, dass die lohnabhängige Klasse sich aufsplittert. Und diese Aufsplitterung hat natürlich tiefgreifende Konsequenzen für die Bewusstwerdung der gemeinsamen Interessen. Ihr alle kennt ja die Dramatik der aktuellen Situation. Es gibt Spaltungstendenzen, die mitten durch die Schichten und durch die Segmente der Arbeitskraftverkäufer und Verkäuferinnen verlaufen. Und sie markieren eine neue Form der Ungleichheit innerhalb der Klasse. Eine neue Form der Ungleichheit innerhalb der Klasse der Lohnabhängigen. Es gibt diejenigen, die Arbeit haben, und es gibt die Arbeitslosen. Und unter diesen Arbeitslosen gibt es die Gruppe, die überhaupt keine realistische Chance hat, jemals wieder beschäftigt zu werden. Aber es existiert eben eine frappante Spaltung innerhalb der Arbeitswelt, ja innerhalb des einzelnen Betriebes. Die Arbeiterklasse spaltet sich auf. Ihre Mitglieder sind Bereichen mit ganz unterschiedlichen Rechts- und Entlohnungsformen, differenzierten Standards sozialer Absicherung und Perspektiven der Beschäftigungskontinuität zugeordnet. Also Stichwort nur Leiharbeit, aber das ist nur ein Aspekt unter anderem, nicht? Wer heute als aus der nachwachsenden Generation eine neue Stelle bekommt, bekommt sie in der Regel nur befristet. Die Hälfte aller unter 35-Jährigen in der Bundesrepublik haben nur befristete Stellen. Und das bedeutet natürlich, um das auf eine Formel zu bringen, immer seltener wird für die gleiche Arbeit der gleiche Lohn gezahlt. Und ich habe das schon angedeutet, die unmittelbare Konsequenz dieser Spaltungs- und Separierungsprozesse besteht natürlich darin, dass die gemeinsame Interessenperspektive gegenüber dem Kapital, die natürlich nach wie vor besteht, sowohl zwischen den ungleich Entlohnten wie zwischen den Arbeitenden und den Arbeitslosen, die alle natürlich der einen Arbeiter- oder lohnabhängigen Klasse angehörigen. Aber das ist diesen Kolleginnen und Kollegen nicht mehr unmittelbar einsichtig. Und diese Erkenntnis muss deshalb politisch erarbeitet werden. Und das war übrigens auch in besseren Zeiten der Arbeiterbewegung immer der Fall. Wenn man sich an die Zeiten, also wenn ich mich an die Zeit meiner Großväter erinnere, die aus Schlesien und aus Ostpreußen gekommen sind, damals in der klassischen Zeit der Arbeiterbewegung waren von ihrer Mentalität, von ihrer Ideologie Arbeiter viel, viel heterogener, als das heute der Fall ist. Auch zum Beispiel die Lebensverhältnisse waren nicht weniger heterogen. Und trotzdem hat es über viele Vermittlungsstufen diesen Prozess der Vereinigung und der Herausbildung eines homogenen Klassenblocks gegeben. Kurz und gut, die Einheit der Arbeiterklasse war immer mehr Programm denn Realität. Aber sie war und ist ein unverzichtbares Programm, wenn dem Allmachtsfantasien des Kapitals Paroli geboten werden soll. Und dazu ist es eben notwendig, das Wissen über den Charakter der Ausbeutungsverhältnisse und die gesellschaftlichen Machtstrukturen zu profilieren und innerhalb der Arbeiterklasse zu verbreiten. Und es gibt auch keinen Grund, diese Aufgabe, diesen Prozess anders zu bezeichnen, als Lenin es getan hat. Man kann andere Begriffe wählen, aber die Kernaufgabe von Kommunisten ist es immer noch, das kritische Wissen in die Arbeiterklasse hineinzutragen. So hat Lenin es genannt, und er war sich natürlich darüber auch im Klaren, dass dieses Hineintragen auf der Basis des schon Erreichten Bewusstseinsniveaus auf der Basis der ganz spezifischen Klassenmentalität geleistet werden muss. Die Notwendigkeit besteht einfach deshalb, weil nur so Klassenerfahrung auf Grundlage der existierenden Konflikterfahrungen zu Klassenbewusstsein sich verdichten kann. Nicht nur aufgrund der defensiven Position, in der sich die Linke in ihrer Gesamtheit befindet, wäre es aber nötig und sinnvoll, unmissverständlich zu betonen, dass bei diesem Prozess der Vermittlung jeder Eindruck von Bevormundung verhindert werden muss. Die Vermittlung eines widerständigen Wissens muss natürlich als Hilfe zur Selbsthilfe strukturiert, organisiert und auch, was besonders wichtig ist, erkennbar sein. Und ich denke, auch das müssen wir alle noch lernen. Jedenfalls darf es keinen Zweifel daran geben, sondern nicht einmal einen Hauch eines Zweifels daran geben, dass die Befreiung der Arbeiterklasse nur das Werk der Arbeiterklasse selbst sein kann. So lautet jedenfalls die Maxime im Kommunistischen Manifest von Marx und Engels, die nach meiner Einschätzung immer noch Gültigkeit hat. Danke. Bitte? Ja, ja, das ist richtig, das wissen wir. Ja, eigentlich, es ist untergegangen, dass ich schließen wollte. Also vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.